Table of Content, der Sachbuch-Podcast mit Christoph Blome, produziert von Saga Media.
Die folgende Episode Table of Content wurde am 22. März 2026 auf der Leipziger Buchmesse aufgezeichnet. Dorthin eingeladen hatten mich die Macherinnen des Forums Übersetzen. Das Forum Übersetzen wird getragen vom Berufsverband der deutschsprachigen LiteraturübersetzerInnen, der Leipziger Buchmesse und dem Deutschen Übersetzerfonds. Und es versteht sich als Treffpunkt für alle, die am Thema Literaturübersetzung interessiert sind. Und so habe ich mich unter dem Titel Wirtschaft, Wildnis, Weltgeschichte mit der Literaturübersetzerin Katrin Harlas über die besonderen Herausforderungen des Sachbuchübersetzens unterhalten.
Gleich wird Franka Reinhardt vom Forum Übersetzen eine kurze Einleitung sprechen und dann geht's los.
Viel Vergnügen beim Zuhören.
Den krönenden Abschluss unseres diesjährigen Programms 2026 bildet der Podcast Table of Content von Christoph Blome. Wir freuen uns sehr, dass wir auch dieses Jahr, wie schon in den vergangenen zwei Jahren, wieder einen Podcast im Programm haben, mit ihm kooperieren, um dieses Gespräch auch nachträglich einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Das freut uns sehr. Der Titel dieser Veranstaltung lautet Wirtschaft, Wildnis, Weltgeschichte, Herausforderungen Sachbuchübersetzen. Wir sind schon ganz gespannt. Kurz zuvor möchte ich noch den Moderator vorstellen, Christoph Blome, der Podcast-Host, ist Senior Lecturer im Piper Verlag für Sachbuch, für Geschichte, Politik und Philosophie und insofern mit dem Genre Sachbuch bestens vertraut. Vorherige Verlagsstationen von Christoph Blome waren bei Rowohlt, Aufbau und Ullstein. Herzlich willkommen, Christoph Blome. Seine Gesprächspartnerin ist die Sachbuchübersetzerin Katrin Harlas aus Berlin. Und Katrin Harlas wird Christoph Blome gleich noch genauer vorstellen. Ich übergebe jetzt sehr gerne das Wort. Herzlich willkommen auch Katrin. Bitte sehr.
Ja, vielen Dank, Franka Reinhardt, für die freundliche Einführung. Das ist heute für den Podcast Table of Content eine Premiere, insofern es die erste Folge vor Publikum ist. Und ich bin den Macherinnen des Forums Übersetzen sehr, sehr dankbar dafür, dass sie die Idee dazu hatten. Mit mir am Tisch sitzt Katrin Harlas. Katrin Harlas übersetzt vornehmlich Sachbücher aus dem Englischen, aber auch Romane. Sie arbeitet darüber hinaus als Lektorin und Korrektorin. Sie war Bundesreferentin Literaturübersetzen beim BDÜ, dem Bundesverband Deutscher Dolmetscher und Übersetzer. Und in dieser Eigenschaft hat sie auch das Handbuch Literarisches Übersetzen herausgegeben. Frau Harlas, wie hat sich das ergeben, dass Sie hauptsächlich Sachbücher übersetzen?
Das war so ein bisschen aus der Not geboren, ehrlich gesagt. Ich komme eigentlich aus dem Fachübersetzerbereich, habe dann mein erstes Projekt gehabt, das war ein Sachbuch und auf der Schiene ging es aber irgendwie nicht weiter. Dann habe ich ein bisschen Belletristik gemacht und irgendwie hing ich fest. Ich hing fest in diesen Texten, ich hing fest bei diesen Seitenpreisen, die auch nicht so unbedingt so gut waren. Und ich stand gerade so ein bisschen auf dem Schlauch und dachte, wie geht's jetzt weiter? Und dann hat mich meine gute Kollegin Anne Emmert gefragt, ob ich nicht Lust hätte, in ihrer Sachbuchwerkstatt mitzuarbeiten. Das war 2014 und ich habe kurz entschlossen Ja gesagt. Ich dachte, warum nicht? Probier doch mal Sachbuch, kannst du bestimmt auch. Und so ist das dann gekommen und seitdem mache ich das eigentlich vorwiegend.
Also wie so oft war es ein Zufall im Leben, der dazu geführt hat.
Ja, genau.
Ja, der Titel unserer Veranstaltung deutet es bereits an. Das Sachbuch ist ein sehr vielfältiges Genre. Also wir haben es mit Biografien zu tun, mit Autobiografien, mit Büchern über Geschichte, mit Büchern über Naturwissenschaft, mit prononcierten Meinungsbeiträgen, mit Nature Writing, aber auch zum Beispiel mit Comedians, die Bücher schreiben, mit Ratgebern. Das Sachbuch steht somit in gewisser Weise zwischen dem Fachbuch und dem wissenschaftlichen Buch auf der einen Seite und der Literatur auf der anderen Seite. Und wenn man mal genau hinschaut, stellt man fest, dass sogar diese kategoriale Unterscheidung zwischen Sachbuch und Literatur eigentlich gar nicht so einfach aufrechtzuerhalten ist oder zumindest nur mit einigen Einschränkungen. Denn auch in der Sachliteratur finden sich zum Teil fiktive Elemente und es finden sich vor allen Dingen auch literarische Gestaltungselemente. Ihre verstorbene Kollegin Anne Emmert hat mal gesagt oder geschrieben, besser gesagt, die Kombination aus literarischer Gestaltung und intensivem Wirklichkeitsbezug setzt das Sachbuch von der Fiktion ab. Allerdings sind die Grenzen zur Fiktion fließend. Wenn es jetzt dieser intensive Wirklichkeitsbezug ist, mit dem Sie es im Sachbuch besonders zu tun haben, neben der literarischen Gestaltung, mit der es ja Ihre Kolleginnen und Kollegen in der Literaturübersetzung auch zu tun haben. Welche Herausforderungen bringt dieser Wirklichkeitsbezug, also dieser Bezug zu einer Sache, zu bestimmten Wissensbeständen mit sich?
Also die erste Herausforderung liegt immer schon im Thema. Denn man ist ja selten auf ein Thema festgelegt oder spezialisiert, sondern man nimmt ja die Aufträge so an, wie sie einem an einen herangetragen werden. Und die Themen können ganz verschiedene sein. Ich kann mich ein halbes Jahr lang mit Erkenntnistheorie beschäftigen und das nächste halbe Jahr ist dann eben Nature Writing, irgendwas über den Wald oder über die Natur oder gesellschaftspolitische Themen. Und ich muss mich jedes Mal neu einarbeiten, weil natürlich ein bestimmtes Thema auch bestimmte Terminologien hat. Es gibt bestimmte Begrifflichkeiten, die man beachten muss. Und das ist eigentlich das wichtigste Merkmal des Sachbuchs im Unterschied zur Belletristik. Der Inhalt, der muss immer referenzialisierbar sein. Das heißt, ich muss an diesen Stellen, wo es um die Thematik geht, korrekt sein in den Begriffen, in den Zusammenhängen. Und dazu wiederum muss ich eindringen in das Thema und muss den Inhalt erstmal für mich aneignen und runterbrechen, um ihn dann korrekt in meiner eigenen Sprache wiedergeben zu können. Und als zweiter Schritt kommt eben dann dazu, dass man die entsprechenden stilistischen, syntaktischen Mittel finden muss, die dem Deutschen halt gerecht werden, sodass die Leser am Ende das Gefühl haben, okay, das Buch ist nicht übersetzt. Also das ist ja der Effekt, den man eigentlich erzielen will.
Wie machen Sie das denn konkret, wenn Sie jetzt zum Beispiel ein Buch angeboten kriegen, wo es um Astrophysik geht und Sie nehmen den Auftrag an. Kaufen Sie sich dann erstmal eine Einführung in die Astrophysik oder gehen Sie von dem konkreten Text aus, der Ihnen vorliegt und recherchieren dann sozusagen stellenweise, abschnittsweise nach?
Das ist verschieden, das ist vor allen Dingen eine Zeitfrage. Wenn ich die Zeit habe, dann gucke ich mir ein bisschen was zum Thema an. Wenn es kommen auch Sachen auf mich zu, wo ich sage, ja, prima, mein Thema, da habe ich schon mal was gemacht in die Richtung oder es ist mein privates Interesse, da kenne ich mich ein bisschen aus, super, ne? Aber das kann ich mir leider nicht immer aussuchen. Das heißt, ich muss auch Themen bearbeiten, die mir noch unvertraut sind. Und die muss ich mir dann erschließen. Und dann mache ich es eigentlich oft so, dass ich einfach nur in das Buch reinschaue und einen Abschnitt ganz intensiv lese und meistens fällt mir dann schon beim Lesen, fallen mir die ersten Übersetzungsmöglichkeiten ein. Und das ist eigentlich so für mich der entscheidende Punkt, dass ich denke, okay, ich kann zu dem Text eine Beziehung herstellen. Und manchmal funktioniert das auch nicht. Und dann ist es halt auch so, dass man sagt, gut, das ist jetzt nicht mein Auftrag, ne? Den gebe ich dann lieber weiter. Ja.
Die Suche nach dem richtigen Wort oder Begriff gehört beim Übersetzen ja immer dazu. Nun hat man es eben mit so einem Fachvokabular zu tun, ganz oft. Wie gehen Sie da vor, die Suche nach der richtigen Entsprechung im Deutschen? Weil das ergibt sich ja nicht, um beim Beispiel Astrophysik zu bleiben. Wenn man jetzt eine Einführung in die Astrophysik gelesen hat, dann weiß man ja jetzt nicht, wenn man einen englischen Text vorliegen hat, ah ja, damit ist das deutsche Wort gemeint und damit ist das deutsche Wort gemeint.
Nee, und dann gibt es ja noch den gemeinen Umstand oft, dass Dinge im Deutschen noch in der Diskussion sind. Also es gibt neue Fachgebiete, die sich ergeben. Also vor allen Dingen im englischsprachigen Raum wird ja sehr viel Sachbuch geschrieben. Und da ploppen Themen auf, die hier in Deutschland noch gar nicht so präsent sind. Und da muss man die Terminologie überhaupt erst erarbeiten. Ja, also das ist dann schon manchmal ein sehr intensiver Prozess. Aber um auf den Anfang Ihrer Frage zurückzukommen, beim Sachbuch ist es immer eine gute Idee, mit den Fußnoten und der Bibliografie anzufangen. Das ist ja auch so ein Riesenunterschied zur Belletristik, ne? Es gibt eine Bibliografie, die Autoren belegen, wo sie bestimmte Dinge gefunden haben. Es gibt Zitate im Text, die muss man recherchieren. Und ich habe mir eigentlich angewöhnt, und auch das hat mir meine liebe Kollegin Anne Emmert beigebracht, fang mit der Bibliografie an. Guck, welche Bücher auf Deutsch bereits vorliegen. Dann bestelle ich mir die aus der Bibliothek und lese tatsächlich rein, versuche schon die Zitate zu finden. Und wenn man die deutschen Zitate hat, dann hat man schon ein bisschen das Wording. Da finden sich ja viele Schlüsselbegriffe dann tatsächlich schon wieder, die man dann für den Text braucht. Also das ist so ein bisschen das Pferd von hinten aufzäumen eigentlich, ne?
Und wahrscheinlich werden Sie auch oft die Erfahrung machen, dass die Autorinnen und Autoren der Originalausgaben beim Zitieren sagen wir mal, ein bisschen nachlässig sind,
ja, da
oder auch keine Nachweise liefern.
Es werden sich Freiheiten erlaubt. Es gibt auch Fehler in den Quellenangaben, hatte ich jetzt gerade bei meinem aktuellen Projekt. Also wenn eine falsche Jahresangabe oder eine falsche Seitenzahl angegeben wird, schon beim Original, dann kann man sich natürlich einen Wolf suchen, ne? Und das ist auch Zeit, die einem verloren geht für die eigentliche Arbeit, ne? Das heißt, man muss sich schon darauf verlassen können, dass das Original auch entsprechend lektoriert ist. Das ist nicht immer der Fall. Und es wird auch von uns Übersetzerinnen natürlich erwartet, dass wir solche Fehler erkennen und auch korrigieren.
Da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Können Sie ungefähr sagen, das sind ja die Tätigkeiten, die Sie jetzt geschildert haben, sind ja nicht im engeren Sinne das Übersetzen. Aber wie viel Zeit Sie die in etwa kosten, wenn Sie jetzt so aus der Lameng eine Prozentangabe sagen müssten? Also angenommen, Sie haben jetzt ein größeres Übersetzungsprojekt mit einem Buch, wo viele Zitate drin sind, ein umfangreicher Anmerkungsapparat. Können Sie sagen, wie viel Prozent Ihrer Zeit Sie für diese praktischen Tätigkeiten aufwenden? Zitate nachgucken, Angaben korrigieren und so weiter?
Das ist von Buch zu Buch tatsächlich verschieden. Im Moment arbeite ich an einem Text, wo ich irgendwie so einen Stapel von 35 Büchern zu Hause liegen habe und auch viel kursorisch lesen muss, einfach um den Kontext auch angemessen wiederzugeben. Da ist, würde ich sagen, das Verhältnis sogar mindestens 50-50. Es gibt auch Bücher, wo das nicht so einen großen Anteil hat, aber das ist wirklich unglaublich individuell.
Mir fällt noch eine Sache ein, mir liegt das historische Sachbuch ja sehr am Herzen und es gibt ja viele Bücher, die aus dem englischsprachigen Raum kommen und die sich mit deutscher Geschichte beschäftigen. Und da hat man es dann im Englischen oft mit unspezifischen Begriffen zu tun, für die es aber im Deutschen eine ganz konkrete Entsprechung gibt. Also Ihre Kollegin, die erwähnte Anne Emmert, hat das Beispiel gebracht, bei einem Buch, wo es über den Zweiten Weltkrieg ging, stand im Englischen der Begriff Reports und die deutsche Entsprechung war Feindlagebericht, weil das einfach der Quellenbegriff war, der damals verwendet wurde. Wie finden Sie sowas raus, wenn Sie jetzt nicht in einem historischen Thema drin sind? Ist das Vorgehen im Prinzip ähnlich wie bei der Astrophysik?
Ja, im Grunde schon. Und da spielt natürlich das Internet auch eine große Rolle. Das heißt, ich habe heute als Sachbuchübersetzerin ganz, ganz andere Recherchemöglichkeiten als die Kolleginnen früher. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie die Kolleginnen das früher überhaupt geschafft haben, zum Teil. Nur mit Hilfe von Bibliotheken, nur mit Hilfe von vielleicht Freundinnen oder befreundeten Autoren, die sie vielleicht fragen konnten. Das heißt, eine umfassende Internetrecherche ist eigentlich so das beste Mittel, weil zum Glück auch sehr viele, also es ist ja praktisch alles im Netz zu finden, wenn man weiß, wie man wo suchen muss. Und das ist tatsächlich eine Riesenhilfe und man liest dann kursorisch auch unheimlich viel nebenbei. Und dann bildet sich im Kopf so ein Komplex, der zum Thema gehört. Da ist alles drin, so die Terminologie und die Syntax und der Ton, den das manchmal auch hat. Und das versucht man dann für den eigenen Auftrag eben umzusetzen. Und es hat natürlich mehrere Zwischenschritte. Also es ist ja nicht so, dass ich die Übersetzung im Kopf habe und fertig hinschreibe, sondern es gehören natürlich Teilschritte dazu. Ja? Man macht einen Grobentwurf, den überarbeitet man, dann stellt man fest, also man muss noch ein Buch ausleihen, dann geht man wieder zu den Zitaten zurück. Also das ist so ja fast ein bisschen wie so eine Gezeitenströmung. Ja? Das geht immer so hin und her und manchmal türmt sich was ganz hoch auf, so ein Problem. Wenn man das dann gelöst hat, dann ist man total froh. Und dann kommt wieder eine Stelle, die geht fast wie von selbst, weil der Ausgangstext gut ist. Man kann dem Text vertrauen. Man weiß ganz genau, der Autor weiß, was er tut. Und ich vertraue mich dem einfach an und es läuft. Und das ist immer, also das ist ein ganz komplexes Gewebe eigentlich.
Ja, das Thema, das Sie gerade angesprochen haben, wir haben unsere Kolleginnen und Kollegen eigentlich im Vor-Internet-Zeitalter gearbeitet. Das ist eine Frage, die ich mir auch ganz oft stelle, weil es zum Lektorat ja auch dazu gehört, zum Beispiel Sachinformationen zu überprüfen. Und ich hatte mal einen älteren Kollegen, der sagte mir, dass er Entfernungsangaben in Büchern, die er lektoriert hat, tatsächlich mit Atlas und Lineal überprüft hat und dann den Maßstab umgerechnet hat, bevor es eben Google Maps gab.
Ja, schöne Anekdote meinerseits. Ich habe mal ein Buch übersetzt, da hat der Autor viel mit Karten gearbeitet und es ging um den Südpol. Und vom Südpol aus gesehen ist ja alles Norden. Und der Autor schilderte den Weg, den die Expedition nimmt, von Station zu Station und es war eine Karte dabei. Und irgendwann dachte ich, irgendwas stimmt hier nicht. Und habe mir die Karte noch mal genauer angeguckt und habe bemerkt, dass der falsch rum, also dass die Karte auf dem Kopf stand. Und der ganze Text war nach der falsch ausgerichteten Karte geschrieben. Das heißt, man muss im Prinzip den kompletten Text so umarbeiten im Deutschen, dass er mit der Karte übereinstimmt. Also das war so der Extremfall, den ich mal hatte, ne? Und ja, auch das gehört zu unserer Arbeit, dass wir sowas merken und korrigieren. Ja, manchmal kann man es nicht korrigieren. Da muss eine Rücksprache dann mit dem Autor oder der Autorin gemacht werden. Das ist ja auch so ein Punkt, dass man sich immer rückversichern muss. Wie viel darf ich am Originaltext überhaupt ändern? Darf ich da eingreifen, wenn es Redundanzen gibt? Wenn Stellen doppelt vorkommen? Wenn irgendwas oben schon mal ganz ausführlich geschildert wurde und es kommt dann nochmal? Und manche Autoren sagen dann, okay, streichen. Manche sagen, nein, das muss alles so bleiben, wie es ist und so. Da muss ich dann auch so ein bisschen zurücktreten und sagen, okay, am Ende ist es ja doch nicht mein Buch, sondern das Buch desjenigen, der das geschrieben hat erstmal, ne?
Ja, darauf kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Ich würde jetzt gerne mal kurz konkret werden, indem wir über ein Buch sprechen, das Sie übersetzt haben von Judith Butler, Wer hat Angst vor Gender? Erschienen bei Suhrkamp. In diesem Fall war es ja so, dass Sie nicht nur vor der Herausforderung standen, sich in ein Themengebiet arbeiten zu müssen, wobei ich nicht weiß, ob Sie vorher schon mal Bücher zur Gender-Theorie übersetzt haben.
Ich habe ein bisschen was zu feministischen Themen tatsächlich vorab gemacht, aber in dieser Tiefe, mit dieser Ausrichtung war das schon tatsächlich der erste Auftrag in dieser Richtung, ja.
Genau, und in dem Fall kommt ja noch dazu, dass Sie es hier mit einer Autorin zu tun haben, die schon eine Werkbiografie hat, die schon ein Oeuvre vorgelegt hat, die viele Bücher geschrieben hat, die größtenteils auch ins Deutsche übersetzt worden sind. Für Sie war es das erste Mal, dass Sie Judith Butler übersetzt haben. Wie sind Sie da rangegangen?
Mit großem Respekt. Mit großem Respekt, aber auch mit dem Willen, das gut zu lösen. Und mir war vorher klar, dass das ein Riesenbergarbeit wird und dass ich quasi, gerade wenn es um die Übersetzung von Begriffen wie Sex und Gender geht, die ja für das Thema ganz zentral sind, dass ich da alles beachten muss, was quasi im deutschen Sprachraum vorher dazu schon erarbeitet wurde. Das Buch enthält ein ganzes Kapitel zur Übersetzungsproblematik dieser Begriffe, weil auch die Autorin gemerkt hat, welche Verwerfungen diese Begriffe in den anderen Sprachen erzeugen, in die sie übersetzt werden. Das geht bei der grammatischen Einbindung los. Oder damit, was besagt denn der Begriff eigentlich alles? Gender. Ja? Also da ist ja so eine Vielfalt von Zusammenhängen eigentlich drin. Wie bringt man die konzentriert im deutschen Begriff so rüber, dass alles auch erfasst ist, was dieser Begriff eigentlich aussagt? Ja? Oder auch in verschiedenen Kontexten Verschiedenes aussagt. Und im Grunde musste ich eigentlich, und da hat Anne schon Vorarbeit geleistet, sie konnte ja das Buch dann leider nicht beenden, weil sie ums Leben gekommen ist bei einem Verkehrsunfall. Und ich habe den Auftrag dann für sie zu Ende geführt. Das war auch nochmal so speziell dabei. Wir haben uns dann angeguckt, die Übersetzungsgeschichte der Bücher von Judith Butler. Das fängt ja in den 90er, Anfang der 90er Jahre an mit Unbehagen der Geschlechter. Und damals merkt man eben, dass im Deutschen noch gar nicht klar war, wie geht man mit diesen Begrifflichkeiten um? Wie geht man überhaupt mit diesem Thema um? Was macht das mit der Grammatik und so weiter, ne, im Deutschen? Und ich musste mir tatsächlich, ich habe mir sämtliche Übersetzungen angeschaut und geguckt, was die Kolleginnen vorher mit diesem Begriff gemacht haben und habe dann auch festgestellt, dass sich das eben im Laufe dieser Zeit auch verändert hat. Ja? Und im Moment sind wir ja auf einem Stand im Deutschen, dass diese Begriffe jetzt eingeführt sind, dass das Thema präsent ist, dass es eine Menge Leute gibt, die sich damit jetzt beschäftigt haben, auch theoretisch, auch weiter darüber geschrieben haben. Und man hat ein bisschen eine verlässlichere Grundlage als die Kolleginnen, die am Anfang sich damit auseinandersetzen mussten, vor denen ich großen Respekt habe.
Gibt es denn da verlagsseitig eine Strategie, um sicherzustellen, dass bei den verschiedenen Übersetzerinnen und Übersetzern von Judith Butler sowas wie ein einheitlicher Butler-Sound im Deutschen gewährleistet bleibt?
Ja, das denke ich schon. Also die meisten Bücher von Judith Butler sind tatsächlich bei Suhrkamp erschienen. Und es hat da eine Gruppe von Übersetzerinnen gegeben, die sich damit sehr intensiv befasst haben. Auch der Lektor bei Suhrkamp, den ich hatte, Tillmann Vogt, der war sehr tief im Thema drin. Und das war auch eine Stelle, wo ich mal sagen muss, eine sehr intensive Zusammenarbeit mit dem Lektorat im Verlag. Das ist nicht immer so. Und wir haben das quasi in einem Dialog auch gelöst, viele Stellen, ja. Weil man muss sich ja vorstellen, so ein Buch hat 300 Seiten und man muss im Grunde Zehntausende von Entscheidungen treffen. Bei jedem Wort, bei jedem Satz, bei jedem Kontext muss man wieder überlegen, welcher Ausdruck im Deutschen passt hier. Also Gender ist nicht immer Gender und ein Gendered Body ist eben kein gegenderter Körper, sondern ein geschlechtlich bestimmter Körper. Und all diese vielen kleinen Einzelentscheidungen, die erschöpfen und die ermüden. Und da war ich sehr froh, dass der Lektor im Suhrkamp Verlag auch so tief im Thema steckte, dass er das mir gut spiegeln konnte. Und dass wir am Schluss eben, glaube ich, einen relativ gut lesbaren deutschen Text erzeugt haben, der aber auch die wichtigen Begrifflichkeiten angemessen abbildet.
Butler ist ein Beispiel dafür, dass es in der Literatur wesentlich häufiger vorkommt, dass eine Autorin oder ein Autor quasi immer dieselbe Übersetzerin oder denselben Übersetzer hat. Das ist im Sachbuch wesentlich seltener. Gibt es auch, aber ist seltener. Haben Sie eine Vermutung, woran das liegen könnte?
Ich glaube, das liegt generell an der geringeren Wertschätzung des Sachbuchs und daran, dass dem Sachbuch eigentlich die kreative, schöpferische Qualität abgesprochen wird. Die Kollegen, die im Publikum sitzen und das auch machen, die Kolleginnen werden mir zustimmen, weil das ist unsere Erfahrung einfach. Also ich übersetze eine Autorin und dann schreibt die Autorin das nächste Buch. Es erscheint beim selben Verlag und der Verlag kommt trotzdem nicht auf die Idee, erstmal mich zu fragen, ob ich das gerne übersetzen würde. Das ist ja nur ein Sachbuch. Ja? Im belletristischen Bereich, bei der hohen Literatur, ist es selbstverständlich, dass bestimmte Autorinnen ihre Stimme im Deutschen haben. Ja? Und im Sachbuch ist das nicht so. Und ich glaube, das hängt damit zusammen, mit dieser unterschiedlichen Wahrnehmung, die eigentlich aber an der Realität vorbeigeht. Ja, weil auch Sachbücher eine große Kreativität erfordern. Die sieht ein bisschen anders aus als in der Belletristik, aber der Anspruch ist trotzdem da. Ne? Und mir ist dabei auch, weil wir hatten im Vorfeld darüber gesprochen, ob es nicht auch hochdotierte Belletristik-Übersetzerinnen, Übersetzer gibt, die auch mal Sachbuch machen. Und sie hatten den Eindruck geschildert, dass sie das eigentlich nicht so wahrnehmen. Ne? Neuestes Beispiel, meine Kollegin Patricia Klobuschitzki, eine hochkarätige Übersetzerin aus dem Französischen, vor allen Dingen.
Hat, glaube ich, gerade Giselle Pellico
übersetzt. Hat gerade Giselle, ne? Pellico, ja, übersetzt. Giselle Pellico, das ist eine Bibliografie, das ist die wahre Geschichte einer Frau, die das und das erlebt hat. Das ist jetzt natürlich auch Sachbuch. Ja? Biografien gehören zu den Sachbüchern eigentlich. Ja? Und ich habe eben auch nochmal überlegt, wie meine Wahrnehmung ist. Und ich glaube, dass viele Kolleginnen, die hochdotierte Belletristikübersetzungen machen, auch Sachbuch machen, aber dass das nicht wahrgenommen und dass das ihnen nicht zugeordnet wird. Das ist, glaube ich, eher der Punkt. Wenn man ein bisschen mehr recherchieren würde, würde man feststellen, dass diese Kolleginnen vielleicht auch mehr Sachbuch gemacht haben, als man weiß und denkt.
Ich würde noch mal einen Aspekt aufgreifen, über den Sie gerade gesprochen haben, um noch mal Anne Emmer zu zitieren. Die hat geschrieben, der Gestaltungsfreiraum, den das Lektorat dem Übersetzer einräumt, ist im Sachbuch häufig sogar größer, weil besonderer Wert auf Verständlichkeit gelegt wird. Heißt das, es gibt eine größere Freiheit beim Sachbuchübersetzen, das Original zu verbessern? Also, dass man nicht unbedingt beim Stil des Originals bleiben muss, also einen spröden, ungelenkten Text auch spröde und ungelenk übersetzen muss, sondern daraus einen flüssigen, gut zu lesenden Text machen kann?
Ja, die gibt es tatsächlich. Also auch da ist Judith Butler ein sehr gutes Beispiel, weil die Grundidee vom Verlag war an dieser Stelle, das am besten lesbare Buch von Judith Butler auf Deutsch rauszubringen. Die am besten lesbare Übersetzung. Und deswegen haben sie dezidiert keine Wissenschaftsübersetzerin beauftragt, sondern dezidiert eine Übersetzerin gesucht, die populärwissenschaftliches Sachbuch kann. Genau um diesen Effekt zu erzeugen. Nur ist das natürlich bei so einem erkenntnistheoretischen Text stellenweise wirklich sehr schwer. Aber es gibt auch Stellen, wo man dann schon bestimmte Freiheiten sich einfach nimmt, um die Leser bei der Stange zu halten, weil natürlich dieses erkenntnistheoretische Thema auch sehr ermüdend sein kann. Und das ist ja auch was man erzeugen will. Man will einen Lesesog trotzdem erzeugen. Man möchte, dass die Leser bei der Stange bleiben natürlich. Und womit mache ich das? Mit idiomatischen Wendungen. Mit einem Stil, der das Lesen befördert. Und das muss ich versuchen, im Deutschen abzubilden. und da hoffe ich einfach, dass uns das an der Stelle gelungen ist. Es gibt Sachbücher, die sind so locker fluffig geschrieben im essayistischen Stil, dass die sich fast wie von alleine auch übersetzen stellenweise. Auch das gibt's. Also auch da ist eine riesen Bandbreite. Und es ist immer ein Einzelfall.
Wenn diese Freiheit da ist, wie groß ist dann die Gefahr, dass sich die Bücher, die Sie übersetzen, immer nach Ihnen anhören? Weil Sie sozusagen, also die, man könnte ja sagen, dass die Versuchung besteht, sozusagen das immer auf ein bestimmtes Verständlichkeitsniveau zu heben. Und dann landet man bei seiner eigenen Sprache. Ist die Gefahr groß oder ist sie eher nicht so groß, weil man dann ja doch immer noch das Original als Ausgangsmaterial hat?
Also auch das ist wieder... Auch das ist wieder zwiespältig, weil einerseits, klar, wir haben alle unseren Stil. Wir alle Übersetzer haben, jeder Übersetzer, jede Übersetzerin hat ihren Stil. Ja. Und der Stil verändert sich auch mit der Zeit. Auch das kommt natürlich zum Tragen, was man für Projekte im Laufe der Zeit auch übersetzt. Und natürlich soll meine Stimme auch erkennbar sein, aber sie soll sich nicht über den Originaltext legen, sondern sie soll durchschimmern. Vielleicht so. Ja, sie soll ein bisschen durchschimmern, aber trotzdem soll es natürlich das Buch des Autors, der Autorin bleiben. Und ich glaube, das ist auch was, worüber man beim Übersetzen eigentlich gar nicht so nachdenkt, sondern das stellt sich erst ganz am Schluss heraus, im dritten Durchgang, wenn man das Original weglegt und wenn man nur noch guckt, ob der Text im Deutschen fließt und klingt, dann merkt man, ob es geklappt hat oder nicht. Wenn es nicht geklappt hat, ist es dann natürlich auch zu spät. Und natürlich gibt es gut und schlecht geschriebene Bücher und genauso gibt es auch gute und weniger gute Übersetzungen. Das ist natürlich auch klar. Und dann, ich meine, ich übersetze jetzt aus dem Englischen. Kolleginnen, die aus anderen Sprachen übersetzen, aus kleineren Sprachen, die haben da vielleicht eine andere Erfahrung. Ich muss ja auch immer damit rechnen, dass die Bücher, die ich übersetze, vielleicht von vielen Leuten schon vorher auf Englisch gelesen wurden, dass sie ganz anders beurteilt werden, weil jeder, der Englisch liest, denkt ja auch, er könnte es genauso gut übersetzen, was ja nicht stimmt. Und in diesem Spannungsfeld bewegt man sich halt permanent. Und da muss man manchmal auch mutig sein und sagen, so, ich eigne mir das Original jetzt einfach erstmal an, also rein inhaltlich. Und der zweite Schritt ist, wie bringe ich das verständlich so rüber, dass die deutschen Leser dieses Buch auch gerne lesen. Ja? Und das ist eine Erfahrungssache auch natürlich. Ne?
Ja, ich habe noch ein zweites Buch mitgebracht, das Sie übersetzt haben, von Ezra Klein und Derek Thompson, Der neue Wohlstand. Das ist natürlich stilistisch völlig anders. Also Ezra Klein, der, ja, man kann ihn Polit-Influencer nennen, der New York Times, und Derek Thompson, Journalistenkollege, die haben so diese kleine Utopie entworfen und man merkt, dass beide Journalisten sind. Die schreiben natürlich viel flüssiger und geschmeidiger als Judith Butler. Aber ihnen ist es tatsächlich gelungen, dass beide Bücher auch im Deutschen komplett anders klingen. Also wenn ich jetzt beide so gelesen hätte, ohne zu wissen, dass sie von Ihnen übersetzt worden sind, wäre ich jetzt erstmal nicht auf die Idee gekommen, dass das dieselbe Übersetzerin war.
Das ist eigentlich gut, das muss mich freuen, oder?
So war es gemeint, ja.
Nee, ist tatsächlich so. Also für mich ist immer der entscheidende Punkt, ich vertraue erstmal dem Ausgangstext. Der Ausgangstext ist ja da und der wurde ja von jemandem bewusst gestaltet. Ja, so, und dann ist irgendjemand gekommen und hat gesagt, das Thema ist so wichtig oder das Buch ist so gut geschrieben, das muss es auch auf Deutsch geben. So, und dann werde ich gefragt. Ja, das heißt, ich kann eigentlich erstmal davon ausgehen, dass es für das Thema oder das Buch ein bestimmtes Interesse auch gibt. Ja, und dann vertraue ich einfach dem Urtext. Und wenn ich dem Text vertraue und ihn in meiner Sprache so wiedergebe, wie ich ihn verstehe, dann komme ich bei einem anderen Ergebnis raus. Also ich kann den Ezra Klein nicht so übersetzen, dass er sich liest wie Judith Butler. Das geht gar nicht, weil der Ursprungstext ja schon mit einem ganz anderen Fokus, mit einer ganz anderen Herangehensweise geschrieben wurde. Ja? Und das ist gut. Also ich will das ja auch nicht verwässern. Und ne, das muss ja deutlich werden. Und freut mich, wenn es mir gelungen ist an der Stelle.
Führt die größere Gestaltungsfreiheit auch dazu, Sie haben das vorhin schon mal kurz angesprochen, dass Sie oder dass von Ihnen erwartet wird, dass Sie so eine Art nachholendes Lektorat machen? Weil ich kenne das aus eigener Erfahrung, dass es gerade bei englischen und amerikanischen Verlagen eine sehr große Toleranz gegenüber Redundanzen gibt, die einem im Deutschen eigentlich sofort auffallen. Sie sprachen eben davon, dass Sie sowas dann auch schon mal streichen wollen oder zumindest zum Streichen vorschlagen. Es gibt auch den anderen Fall, dass man denkt, naja, man müsste jetzt eigentlich für die deutschen Leserinnen und Leser noch eine Info ergänzen oder man streicht eine, die für Menschen hierzulande sozusagen überflüssig sind. Haben Sie den Eindruck, Ihnen wird da so eine Lektoratsarbeit noch übergestülpt?
Das ist schon tatsächlich oft so, ja. Und ich muss sagen, ich mache die auch eigentlich sehr gerne. Die ist Bestandteil der Arbeit. Und wenn ich gerade, was im Sachbuch häufig vorkommt, auch mit Kolleginnen und Kollegen im Team arbeite, dann schauen wir immer gegenseitig unsere Texte an und nehmen quasi die Position des Lektors oder des Redakteurs ein. Und das macht den Text immer, eigentlich immer besser. Das macht den Text immer besser. Und was die Streichungen betrifft, da muss man natürlich vorsichtig sein, weil ich kann nicht einfach von mir aus sagen, das ist jetzt redundant, das hatten wir oben schon mal, das fällt jetzt weg. Das würde ich nicht machen, weil das natürlich auch die Urheberpersönlichkeitsrechte desjenigen verletzt, der das Buch geschrieben hat. Das heißt, in so einem Fall würde ich eine Anmerkung machen fürs Lektorat und würde schreiben, redundant, bitte, bitte Autorin fragen, ob das gestrichen werden kann, vielleicht. Ja, bei Judith Butler hatten wir den Fall, wir hatten eine Stelle, die fanden wir alle redundant und dann haben wir natürlich wir haben bei Judith Butler direkt rückgefragt, muss ich übrigens sagen, tolle Distanzzusammenarbeit mit ihr, natürlich immer vermittelt über den Verlag und die Agentur. Sie hat immer ganz, ganz zeitnah und sehr ausführlich auf meine Fragen auch geantwortet, die sich natürlich ergeben und sie hat an der Stelle darauf bestanden, dass es nicht gestrichen wird und dann bleibt es halt drin. Aber das ist Ihre Entscheidung, nicht meine.
Nun sind Sie, ich habe das eingangs erwähnt, ja nicht nur Übersetzerin, sondern auch Lektorin und Korrektorin. Das heißt, Sie redigieren selber Übersetzungen Ihrer Kolleginnen und Kollegen. Können Sie sagen, was Sie als Übersetzerin von Ihrer Rolle als Redakteurin gelernt haben und umgekehrt? Gibt es da was? Also wie sich die beiden Tätigkeiten gegenseitig hoffentlich fruchtbar beeinflusst haben?
Ja, also ich glaube, das Hauptsächliche, was man dabei lernt, ist, von dem eigenen Text zurückzutreten. Von der eigenen Übersetzung zurückzutreten und sich selbst zu redigieren, ist wahnsinnig schwer. Weil man ja die ganze Zeit damit beschäftigt ist, diesen Text zu produzieren. Und manchmal sieht man am Schluss auch den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Leider hat man selten die Zeit, die Texte so lange liegen zu lassen, dass sie sich erst mal setzen können und man sie dann mit frischen Augen anschaut. Aber die Texte der Kolleginnen, die schaue ich mit frischen Augen an. Und da habe ich von vornherein eine andere Distanz dazu und mir fallen Dinge auf, die mir bei den eigenen Texten nicht auffallen. Und umgekehrt. Deswegen ist eigentlich die Teamarbeit so schön, weil man einen besseren Text erzeugt am Ende dadurch einfach. Ja, und die Lektorate freuen sich natürlich auch.
Jetzt gibt es Unkenrufe, die sagen, die Zukunft ist eigentlich eher das Redigieren als das Übersetzen. Also wir kommen jetzt zum Thema KI.
Ich habe es befürchtet.
Letztes Jahr sorgte ein Schreiben für Aufsehen, das die Übersetzerin Janine Malz von einem großen Publikumsverlag erhalten hat. Der Verlag machte ihr nämlich das Angebot, nicht etwa ein Buch zu übersetzen, sondern eine KI-Übersetzung zu redigieren. Natürlich zu einem wesentlich geringeren Honorar, als sie für eine Übersetzung bekommen hätte. Jetzt gibt es nicht wenige Leute, die sagen, ja, das ist zwar doof, aber die Entwicklung wird kommen. Das wird in ein paar Jahren, wird es so sein. Was macht Sie optimistisch, dass die Leute falsch liegen mit dieser Einschätzung?
Ich könnte es mir jetzt einfach machen und sagen, die Tatsache alleine, dass wir alle hier sitzen, macht mich optimistisch. Ja, also es gibt Buchmessen, zwei große Buchmessen in Deutschland. Es gibt weltweit mehrere große Buchmessen. Die sind immer proppevoll, die sind immer gut besucht. Ich sehe die Schlangen von jungen Leuten, die hier anstehen, um ihre Lieblingsautorinnen zu treffen und sich Autogramme zu holen. Es machen sich immer wieder neue Welten auf. Und was mich im Moment ein bisschen zuversichtlich stimmt, sind zwei Dinge. Das eine ist, dass ich bei den Verlagen wahrnehme, dass sie sehr zurückhaltend sind, was KI angeht. Ich kriege teilweise Verträge, wo ich unterschreiben muss, dass ich KI nicht benutzen darf. Das zweite, was mich zuversichtlich stimmt, ist, dass auch die Kolleginnen sagen, also Leute wie ich, Leute, die übersetzen, Leute, die Literatur machen, sagen, Literatur muss von Menschen gemacht werden, weil Menschen sie auch lesen. Und was die KI macht, hat einfach keine Seele. Und das ist der dritte Punkt, der mich zuversichtlich stimmt. Die Leute merken einfach durch die Benutzung der KI, die Leute merken, was KI macht. Sie merken, was KI macht mit den Texten und mit ihnen selber. Und man, nimmt, also ich nehme es so wahr in den Medien auch, es wird ja zunehmend problematisiert. Es werden zunehmend die Gefahren auch thematisiert, die damit zusammenhängen. Und am Ende, glaube ich, werden sich die Leser und auch wir werden uns immer wieder auf diesen ursprünglichen Prozess einlassen wollen, der da heißt, Buch in die Hand nehmen, lesen, merken, das hat jemand geschrieben, der Gefühle hatte, der ironisch sein wollte, der einen Scherz machen wollte, der mich bewegen wollte. Das ist alles, was die KI nicht kann. Die KI kann nur rechnen. Und das ist, was mich eigentlich ziemlich zuversichtlich stimmt, dass das nicht so schlimm kommen wird, wie es jetzt teilweise ausgemalt wird.
Würden Sie sagen, dass Sie eine KI-Übersetzung erkennen? Gibt es da sowas wie typische Fehler, typische Merkmale, die bei KI-Übersetzungen zu sehen sind?
Ja, eine ganz typische Sache bei KI ist, dass sie komplizierte Satzstrukturen falsch auflöst. Also dass zum Schluss der Sinn nicht mehr stimmt. Der Satz sieht zwar auf den ersten Blick toll aus, aber er stimmt nicht inhaltlich, weil die Bezüge falsch sind. Und die zweite Sache ist, dass die KI manchmal ganz knapp daneben liegt. Ganz knapp. Und das ist, was auch die Redaktion von so einer KI-Übersetzung unheimlich schwierig macht, weil man natürlich verführt wird, diesen knappen Unterschied zu vergessen und zu sagen, ach, wird schon irgendwie stimmen so. Ja? Und wenn mein Kopf das denkt, wenn mein Kopf über so einen Begriff nachdenkt, wie ihn Judith Butler benutzt, dann laufen in meinem Kopf ganz andere Dinge ab, als die KI macht. Mein Kopf rechnet ja nicht, sondern mein Kopf wägt ab, welches Wort passt hier am besten. Und das ist genau der kreative Prozess, den die KI nicht kann. Und das ist, was meine Arbeit auch ausmacht und die Leidenschaft bei der Arbeit, ja.
Also noch übersetzen Menschen Bücher und Menschen kriegen für besonders gelungene Übersetzungen auch Preise. Es ist ja gerade hier auf der Leipziger Buchmesse auch der Preis für Übersetzen vergeben worden. Der richtete sich allerdings ausdrücklich nur an literarische Übersetzungen. Und um ein letztes Mal auf Anne Emmer zu sprechen zu kommen, die hat 2023 mal nachgezählt und herausgefunden, dass von 60 Übersetzerpreisen in der Stipendiendatenbank des VDÜ nur 6 theoretisch auch Sachbücher berücksichtigen.
Theoretisch. Das sind Preise, die alternierend vergeben werden, entweder an belletristische Werke oder Sachbücher oder auch Mangas und Comics inzwischen. Ja. Ja, das ist tatsächlich ein Riesenproblem, auch in der Wahrnehmung. Und auch da spiegelt sich wieder unsere Diskussion vom Anfang mit der Schöpfungshöhe. Ja. Es gab früher, es ist viele Jahre her, gab es einen Sachbuchübersetzungspreis von C.H. Beck. Der wurde irgendwann sang- und klanglos eingestellt. Und die anderen Preise, sind dezidiert nicht auf Sachbuchübersetzungen ausgelegt, in der großen Mehrzahl. Ja, und das ist natürlich was uns auch umtreibt, weil es eben einfach diese geringere Wertschätzung auf den Punkt bringt. Ja, und wir haben uns eigentlich so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben, mehrere Kolleginnen und ich und auch der Berufsverband, ja, dass wir eigentlich irgendwie so einen Sachbuchpreis wieder etablieren wollen. Das ist nicht einfach, weil es natürlich auch Geld kostet. Man braucht eine Jury, man braucht Leute, die sich dafür bewerben, auch für so einen Preis, oder Leute, die Werke aussuchen, die gewürdigt werden könnten. Und da hängt also viel dran. Aber ich nehme eigentlich auch schon wahr, dass das Sachbuch immer mehr thematisiert wird, auch hier auf den Messen. Und man darf ja träumen. Also ich träume davon, dass es irgendwann einen Sachbuchübersetzungspreis wieder gibt. Und ich glaube, da bin ich nicht alleine.
Haben Sie eine Idee, wie man darauf hinwirken könnte? Ist das eine Aufgabe für klassische Lobbyarbeit oder braucht es da einen breiteren gesellschaftlichen Bewusstseinswandel?
Ich glaube schon, es ist beides. Ja. Es braucht einen breiten gesellschaftlichen Bewusstseinswandel. Das fängt ja schon damit an, Rezensionen. Ja. Der neue Wohlstand von Ezra Klein, der hatte Rezensionen im Spiegel, in großen Leitmedien. Und mein Name tauchte da eben regelmäßig nicht auf, obwohl grafischerseits eine Menge Platz gewesen wäre für 2 Worte. Ja. Und also ich glaube, wir müssen alle jeden Tag daran arbeiten. Auch die Leserinnen und Leser können uns übrigens dabei helfen, indem sie einfach die Verlage mal anschreiben und sagen, ich habe hier gerade ein ganz tolles Sachbuch gelesen. Wer hat denn das übersetzt? Sag doch mal. Oder warum steht die Kollegin hier nicht? Warum steht die Übersetzerin hier nicht dabei, ne? In den Werbemaßnahmen und so weiter? Also wir können es nur, glaube ich, alle zusammenlösen. Und ein bisschen Lobbyarbeit gehört auch dazu. weil man ja auch nur wahrgenommen wird, wenn so ein Gegenüber auf Augenhöhe dann da ist und sagt, jetzt wollen wir aber. Und ich glaube, da müssen wir auch noch ein bisschen aus unserem Schneckenhaus noch mehr rauskommen. Ja.
Ich glaube, dass die geringere Würdigung und auch Wahrnehmung der Sachbuchübersetzungen auch der, sagen wir mal, geringeren Wahrnehmung des Sachbuchs insgesamt entspricht. Denn ich glaube, bei Buchpreisen verhält es sich auch nicht viel anders. Also ich glaube, es ist kein Zufall, als der Deutsche Buchpreis ins Leben gerufen wurde, dass der wie selbstverständlich sich nur auf literarische Werke bezogen hat, während der Deutsche Sachbuchpreis erst vor ein paar Jahren ins Leben gerufen wurde. Dankenswerterweise vom Börsenverein, die auch wirklich da sehr viel Werbung für machen. Und vielleicht noch ein zweiter Punkt dazu. Ich finde es dann, wenn man sich die Ausschreibungskriterien für Sachbuchpreise anschaut, auch ziemlich bemerkenswert, dass die fast immer auf Inhalt und Relevanz rekurrieren und ganz, ganz selten auf Form, auf sprachliche Gestaltung, auf innovative Darstellungsweise. Und da es die Übersetzerinnen und Übersetzer ja sozusagen für Form zuständig sind, weil es ja ihre Aufgabe ist, passt das irgendwie ins Bild.
Genau, da kann ich nur zustimmen. Der Stil des Buches ist das Einzige, wo wir als Übersetzende eigentlich wirklich ins Spiel kommen, wo wir sichtbar werden. Und wenn das weggelassen wird in einer Buchbesprechung, dann sind wir weg. Dann sind wir weg einfach. Dann geht es nur noch um Inhalt oder auch um Relevanz. Und die Kolleginnen beklagen ja zu Recht auch, dass viele Journalisten auch in Rezensionen eigentlich nur noch Inhaltsangaben liefern und sich gar nicht mehr mit der Gestaltung des Textes eigentlich auseinandersetzen. Ich habe da leider überhaupt keinen Einblick, warum das so ist. Haben Sie dazu eine Idee, warum das so ist, dass die Kollegen, also dass Journalisten gar nicht mehr auf die Gestaltung eines Textes eingehen, sondern nur noch referieren?
Da müsste ich jetzt spekulieren, da hätte ich eigentlich auch keine Idee parat. Ich glaube, ich meine, Sachbuchrezensentinnen und Rezensenten haben oft auch einen anderen Weg, einen anderen Hintergrund. Also ich glaube, es spielt so ein bisschen die deutsche Kunstreligion auch eine Rolle. Also dass man die Literatur sozusagen anbetet, das sind so weihevolle Texte, die entsprechend besprochen werden, und die Sachliteratur ist eher als so eine bessere Form von Gebrauchsliteratur verschrien.
Ja, daran wird es auch zum Teil liegen. Aber wieder komme ich auf die Wahrnehmung. Ne? Die Wahrnehmung muss einfach geschärft werden. Die Wahrnehmung, dass ich hier einen Text habe, der einen bestimmten Inhalt hat, der über eine bestimmte Form transportiert wird. Mithilfe dieser und jener sprachlichen Mittel. Das ist immer wieder das Gleiche. Ja, einfach das Bewusstsein. Und das können wir alle nur tagtäglich wieder schärfen. Also indem wir hier sitzen und ja, steht da Tropfen, hüllt den Stein, vielleicht doch irgendwann.
Tatsächlich war die Idee hinter dem Sachbuch-Podcast Table of Content, Werbung für Sachbuch zu machen, wenn auch nur in bescheidenem Rahmen. Und deshalb bitte ich meine Gäste immer am Ende jeder Folge, ein Sachbuch vorzustellen, das ihnen selber besonders gut gefallen hat und warum. Welches haben Sie sich ausgesucht?
Also ich habe im Laufe der Jahre ja sehr, sehr viele Sachbücher jetzt schon übersetzt, und ein Projekt sticht für mich immer noch besonders heraus. Das habe ich mit großer Freude und großer Leidenschaft bearbeitet. Und zwar ist es von Carrie Andrews, Frauen, die wandern, sind nie allein. Dieses Buch umfasst 10 Porträts von Frauen aus unterschiedlichen Jahrhunderten, die begeisterte Wanderinnen waren, auch zu Zeiten, als Frauen und Wandern noch nicht so zusammengepasst haben, auch in der öffentlichen Wahrnehmung. Das fängt an bei Dorothy Wordsworth, der Schwester vom berühmten William. Und es endet bei Virginia Woolf und Anais Nin und auch 2, 3 modernen Autorinnen, die noch leben und schreiben. Und auch dieses Buch habe ich zusammen mit Anna Emmert übersetzt. Da sind Gedichte drin, da werden wunderschöne Landschaftsschilderungen sind enthalten. Es werden Bergbesteigungen geschildert, dramatische Szenen, Natur. Also das ist eigentlich, das ist ein Buch, wo ganz viele der Anforderungen, die im Sachbuch auftauchen können, drin sind. Und nebenbei sind es halt wahnsinnig tolle Frauen, die dort vorgestellt werden, die heute zum Teil vergessen sind. Und das kann ich also jedem nur wärmstens empfehlen. Carrie Andrews, Frauen, die wandern, sind nie allein.
In welchem Verlag erschienen?
Das ist erschienen bei Goldmann. Ist schon ein paar Jährchen her, ich glaube 2021, 22 so. Lieblingsprojekt.
Frau Harlers, vielen Dank für das nette Gespräch und vielen Dank dem Forum Übersetzen für die Einladung und Ihnen, dass Sie zugehört haben. Noch eine schöne Messe.
Danke auch.
Das war Table of Content, der Sachbuch-Podcast mit Christoph Blome, produziert von Saga Media.